Wenn ich hier mit euch spreche, dann könnte diese Software rausfinden, was für ein Persönlichkeitsprofil ich habe. Zumindest war das das Versprechen. Aber in dem Moment, in dem die Schauspielerin eine Brille aufgesetzt hat oder ein Kopftuch oder einfach ein anderes Jackett angezogen hat, war der Output unterschiedlich. Das ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig. Da triffst du einen wunden Punkt im Journalismus, den wir seit Jahren versuchen, so ein bisschen zu bearbeiten. Wir sind ganz oft nicht auf Augenhöhe mit den Unternehmen, die diese Technologien anwenden oder mit Regierungen. Da gibt es großartige Technologie, die kann man auch einsetzen, aber das macht extrem viel Arbeit und braucht viel Fachwissen, um zu erkennen, wo man es gut einsetzen kann, sodass man wirklich in den Workflows eine Erleichterung hat.
Wenn man die Zeitung zum Thema KI aufschlägt, dann treffen uns eigentlich immer wieder Hiobsbotschaften. Alle möglichen Berufe sind gefährdet und fallen weg. Und auf dieser Rangliste, der roten Liste der gefährdeten Berufe, steht der Journalismus mit Sicherheit ganz weit oben immer. Aber Zeitungen schlagen wir eigentlich gar nicht mehr auf, denn wir lesen ja eigentlich nur noch News auf Plattformen. Und da ist es ganz schön schwierig herauszufinden, ob wir dann eigentlich maschinell oder manuell erzeugte Nachrichten hören. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, KI nimmt eigentlich keine Arbeitsplätze weg, sondern ein anderer Mensch, der KI nutzt. Und wir freuen uns deswegen sehr, dass unser heutiger Studiogast sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Was macht denn eigentlich KI im Journalismus? Und zwar aus zwei Richtungen. Einerseits beschäftigt sie sich mit Algorithmen als Inhalt der journalistischen Arbeit, aber sie leitet auch das Data und AI und Automation Lab des Bayerischen Rundfunks. Und das beschäftigt sich mit der Frage, wie kann uns eigentlich KI helfen, im Journalismus tatsächlich unsere Prozesse zu automatisieren und bessere Angebote zu beschreiben. Herzlich willkommen bei Dig Deep, Uli Köppen.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Hallo Uli, schön, dass wir dich hier ein bisschen interviewen dürfen, mal umgekehrte Rollen für dich.
Das stimmt.
Uli, ich habe dich so ein bisschen falsch anmoderiert. Du leitest das AI und Automation Lab, hast es, glaube ich, auch mitgegründet. Was macht denn ein AI und Automation Lab in einem Bayerischen Rundfunk?
Oh, sehr viel mittlerweile. Wir haben uns über vier Jahren gegründet, und zwar on top auf ein existierendes Datenteam. Also unser Datenteam aufzubauen haben wir schon vor 9 Jahren angefangen. Das ist aus einem crossmedialen Team heraus entstanden. Das hat sich immer organisch so weiterentwickelt. Und ich durfte dann ein Jahr Pause machen und habe ein Fellowship in den USA gemacht und konnte mich da nochmal vertieft mit Automatisierung beschäftigen. Und zurück beim Bayerischen Rundfunk haben wir dann 2020 das AI and Automation Lab gegründet. Und wir arbeiten in einer sehr ungewöhnlichen Konstellation zusammen. Zwischen Produkt und Content haben wir 3 Teams aufgebaut. Das eine ist das Datenteam, BR Data. Das zweite ist das Rechercheteam, das sind die investigativen Kolleginnen, BR Recherche. Und das dritte ist das AI and Automation Lab. Und tatsächlich arbeiten in allen 3 Teams Leute, die auch mit einem Bein in dem einen und mit dem anderen Bein in dem anderen Team stehen oft. Und wir versuchen aus diesen 3 Teams wieder Projektteams zusammenzustellen. Das heißt, für jede Recherche oder für jedes Produkt, das wir bauen, kommen Leute aus allen 3 Teams oder aus 2 Teams zusammen. Wir versuchen festzustellen, welche Fähigkeiten wir brauchen. Und man arbeitet dann an 2, 3 Projekten gleichzeitig und ist aber immer noch Teil dieser anderen Teams. Das heißt, man ist Teil der Meetingstruktur. Man hat die Möglichkeit, sich rückzuversichern bei Fragen. Das ist extrem wichtig. Und da gibt es auch einen Namen dafür, das heißt Ad-Hoc-Teams. Das ist ein Konstrukt, das haben wir von der Washington Post übernommen. Und für uns funktioniert es extrem gut so, zwischen diesen 2 Welten, Produkt und Content, zu arbeiten. Denn das muss man auch wissen, das sind eigentlich unterschiedliche Arten zu arbeiten, mit unterschiedlichen Rhythmen, mit unterschiedlichen Methodiken. Und manchmal clasht das so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, aus diesen 2 Welten Leute zusammenzuholen.
Da seid ihr ja gleich mitten im Christophs Lieblingsthema, Veränderung von Organisationsstrukturen, wenn solche neuen Bewegungen passieren. Wie oft bilden sich neue Ad-Hoc-Teams? Wie muss man sich das vorstellen?
Ach, das ist eigentlich ein Prozess, den wir in der täglichen Arbeit dauernd brauchen. Das ist aber etwas, was zwischen unseren drei Teams passiert. Also das ist eigentlich nur eine Methode, wie wir zusammenarbeiten. Und Unternehmensveränderung, das ist etwas, schön, dass ihr das ansprecht, das ist etwas, was wir im Laufe der Zeit immer so nebenbei miterledigt haben eigentlich, weil wir als drei Teams in das Unternehmen hineingearbeitet haben. Das war im Prinzip, weil wir so früh dran waren, eine Bottom-up-Bewegung. Das ist das, was sich die Tech-Industrie immer so wünscht, dass man Innovationskerne hat, die ins Unternehmen hineinarbeiten. Das ist bei uns im Prinzip sehr organisch so entstanden, weil wir an Projekten gearbeitet haben, bis zu einem gewissen Punkt. Und ab diesem Punkt sind wir dann auf Grenzen gestoßen. Und diese Grenzen haben wir dann versucht, zusammen mit anderen im Unternehmen zu überwinden. Also eigentlich etwas, was man sich sehr wünscht, dass aus einer Bewegung, aus einem Innovationskern etwas ins Unternehmen hineingetragen wird. Und jetzt sind wir an dem Punkt, da müssen wir das eigentlich kombinieren mit so einer Top-Down-Bewegung. Aber da können wir später nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, das ist ein größeres Thema.
Sehr schön. Wo kann ich denn als Leser oder Hörer vom Bayerischen Rundfunk ein Ergebnis von euch wiederfinden? Was kommt da hinten raus bei den Teams?
Eigentlich auf allen Kanälen. Also wir haben ja zwei Aufgaben. Das eine ist Investigation mit Daten und zu Daten. Das heißt, wir benutzen das Wissen in unserem Team, dass wir zu KI und zu Automatisierung recherchieren. Dazu benutzen wir auch algorithmische Methoden, das heißt, wir setzen statistische Experimente auf und untersuchen Software, untersuchen Algorithmen und extrahieren dann aus dem, was wir tun, Geschichten. Und die kommen dann im Fernsehen, im Radio, online, in der ganzen ARD, im BR. Wir kooperieren damit in der ARD, aber auch mit anderen Medienhäusern, ja im Prinzip auf der ganzen Welt. Das kommt immer darauf an, was das Thema ist. Das heißt, man kann unsere Geschichten einfach lesen, hören und angucken. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist die Produktentwicklung. Und da kommen ganz unterschiedliche Dinge dabei raus. Das ist so etwas wie ein automatisiertes Newsbriefing, also ein Format, wie man Radio digital anhören kann. Oder es ist automatisierte Wahlberichterstattung bei der letzten Landtagswahl. Oder es ist ein Input für einen Börsen-News-Ticker, der bei uns automatisiert entsteht und den wir dann den Kollegen, Kolleginnen von der Wirtschaftsredaktion zur Verfügung stellen, um ja, ihre tägliche Arbeit zu bereichern. Das heißt, auf der einen Seite sind es ganz konkrete Geschichten und auf der anderen Seite ist es Produktarbeit, die ja sehr vielfältig ist in Medienhäusern.
Ich benutze ja eines eurer Produkte seit 2020. Das muss ganz, also ich glaube, ist ganz früh entstanden, seit es euer Lab gibt. Und zwar hattet ihr, glaube ich, KI-Auswahlsysteme für Jobinterviews evaluiert. Und in allen Vorträgen, die ich seitdem halte, nutze ich ein Bild, das ihr gezeigt hattet, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten eingeschätzt werden, wenn man hinter sich an der Wand ein Bild hängen hat in einem Zoom-Meeting versus nicht. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also das Ergebnis ist natürlich fun, kann jeder sich vorstellen, ist einfach zu erklären, hilft in so einem Vortrag. Aber ich fand es auch ganz toll, wie ihr das aufbereitet habt. Du sagtest vorhin, unsere Ergebnisse kann man lesen, sehen, fühlen. Das war tatsächlich sehr eindrucksvoll. Was steckte da dahinter? Hat da tatsächlich euer Team ein Experiment gemacht oder im großen Stil das System evaluiert? Oder habt ihr da mit anderen zusammengearbeitet? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist ein schönes Beispiel für den ersten Teil, also für die Investigationen, die wir machen. Das war eine Recherche, die über längere Zeit gelaufen ist. Da haben wir tatsächlich auch aus allen drei Teams Leute zusammengezogen, die sich diese Software näher angeguckt haben. Weil es gibt mittlerweile auch in Deutschland Firmen, die dieses Versprechen machen: Hey, wir geben euch eine Software und mit dieser Software könnt ihr euren Recruiting-Prozess sehr viel effektiver gestalten. Und da haben wir uns die Marktführer angeguckt, das ist zum Beispiel HireVue in den USA und es gibt ein paar Firmen, die in Großbritannien Fuß gefasst haben und die Startup-Szene in Deutschland, in Europa ist darauf angesprungen und natürlich ist ja auch sehr verständlich, Recruiting ist ein sehr, sehr aufwendiges Feld, da investieren Firmen sehr viel Geld mit vielen Leuten, das ist was, was man eigentlich auch nicht skalieren kann, weil man diese Gespräche einfach führen muss, das heißt, es ist ein Feld, wo Effektivitätsbedarf entsteht und das ist immer ein schönes Feld, wo man KI einsetzen möchte als Firma. Das heißt, dieses Versprechen ist erstmal interessant Und wir haben uns ein Startup angeschaut aus München, das in dem Moment relativ viel Venture Capital bekommen hat. Das heißt, da gab es Interesse dafür. Und die haben versprochen, dass ihre Software dabei helfen kann, diese Job-Interviews zu führen. Und es funktioniert so, man sitzt vor der Kamera, man guckt in die Kamera und man erzählt 30 Sekunden lang im Prinzip, was man zum Frühstück gegessen hat. Man kann aber auch ein Job-Interview daraus machen. Das heißt, eine Firma kann sich entscheiden, worüber die Person sprechen soll. Das ist aber im Prinzip egal, denn diese Software verspricht, ein Persönlichkeitsprofil aus diesem Interview zu extrahieren. Das heißt, wenn ich hier mit euch spreche, dann könnte diese Software rausfinden, was für ein Persönlichkeitsprofil ich habe. Zumindest war das das Versprechen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben diese Software getestet. Das heißt, wir haben zusammen mit einer Schauspielerin immer und immer wieder das gleiche Gespräch mit der Software geführt und haben festgestellt, dass der Output ziemlich stabil ist. Was ja erstmal eine gute Sache ist, weil das Persönlichkeitsprofil, das ändert sich ja nicht von Gespräch zu Gespräch. Aber in dem Moment, in dem die Schauspielerin eine Brille aufgesetzt hat oder ein Kopftuch oder einfach ein anderes Jackett angezogen hat, war der Output unterschiedlich. Und dann könnte man immer noch argumentieren, okay, vielleicht gab es da irgendwie eine Verwirrung und das sind unterschiedliche Files für die Software. Das heißt, wir haben noch ein anderes Experiment aufgesetzt und haben immer nur eine Variable aus einem Video-Interview verändert aus diesem File. Das heißt, wir haben den Hintergrund technisch verändert, wir haben eine Person vor einer weißen Wand gefilmt und haben dann ein Bücherregal dahinter montiert und haben gesehen, dass der Output riesig unterschiedlich ist. Und natürlich ändert sich ein Persönlichkeitsprofil nicht, wenn ich eine Brille aufsetze oder wenn ich vor einer Bücherwand ein Interview halte. Und solche Experimente werten wir statistisch aus. Das machen wir auch immer zusammen mit Universitäten, zum Beispiel mit Teams wie deinem, Frauke, mit Statistikerinnen, die sich schon länger mit einem Thema beschäftigen. Wir lassen das peer-reviewen im Prinzip, weil wir diese Methoden, die wir da entwickeln, neu entwickeln und wir brauchen deine Sicherheit, dass das eben die Aussage rechtfertigt, die wir treffen. Das haben wir dann bekommen, zusammen mit einer Universität und konnten dann veröffentlichen. Das heißt, wenn man dann diese Recherche abgeschlossen hat, dann überlegen wir uns, wie erzählen wir das? Wir haben in diesem Fall einen Longread gebastelt, wir haben für die Tagesschau einen Text geschrieben, wir haben einen Film draus gemacht, wir haben ein Radio-Feature draus gemacht. Das ist dann die Arbeit, die journalistisch hinten dran hängt. Und das ist dann das Endprodukt, das man angucken kann. Aber das ist im Prinzip das Alleinstellungsmerkmal von unseren Teams, dass wir statistische Experimente aufsetzen können, daraus dann Geschichten extrahieren und die veröffentlichen können. Im Prinzip, dass wir so ein bisschen auf Augenhöhe kommen mit den Firmen, die wirklich diese Technologie benutzen, um wirklich Aussagen treffen zu können. Weil wenn man mit diesen Firmen oft spricht, dann bekommt man da sehr wenig Input und Info zurück. Wir bekommen relativ wenig Info zurück, was sind da für Trainingsdaten eingeflossen? Wie habt ihr diesen Algorithmus trainiert? Was ist das für ein Modell? Und lauter solche Dinge müssen wir dann testen. Und das war ein Versuch, so einen Test zu machen.
Großartig. Wenn ich an unsere eigene Arbeit denke, wenn wir uns mit so Systemen beschäftigen, dann fehlt ganz klar das Storytelling, Geschichten erzählen, wo wir also unsere Ergebnisse einfach nicht nach außen bringen. Deswegen gefällt mir euer Vorstoß in so eine Zusammenarbeit. Wenn ich das richtig verstanden hatte, ist das ja auch dein Anliegen, diese Zusammenarbeit zwischen Radio und Wissenschaft oder PR und Wissenschaft zu verstärken. Was versprecht ihr euch davon?
Ich glaube, dass das für beide Seiten ein großer Gewinn ist. Wir haben ja die letzten Jahre schon mit Universitäten immer wieder gearbeitet. Ich habe es beschrieben, immer dann, wenn wir eine neue Methodik entwickeln, dann versuchen wir uns Partnerinnen an Universitäten zu suchen, die mit uns arbeiten, diese Methodik bestätigen. Häufig ist es auch so, dass im Prinzip der Input, den wir erarbeiten, auch für ein Paper genutzt werden könnte. Das heißt, die Recherche an und für sich sollte so aufgesetzt sein, dass sie wissenschaftlich trägt. Da gibt es aber unterschiedliche Ansprüche. Natürlich arbeitet ihr noch viel tiefer, noch viel länger in bestimmte Themen rein, aber es gibt Schnittmengen in Interesse und auch in der Methodik. Das heißt, wir können immer sehr viel von Universitäten lernen, was die Methodik angeht. Ich glaube, viele Wissenschaftlerinnen waren auch immer froh um Use Cases, sowohl in der Recherche, aber als auch in der Produktentwicklung. Und wir haben da sehr fruchtbar zusammengearbeitet mit der Kommunikationswissenschaft, mit der Computer Science, mit dem Computer Science-Bereich, mit der Statistik. Im Moment entstehen auch sehr viele Machine Learning Lehrstühle, die Interesse haben an der Arbeit, die wir machen, wo wir aber dann wiederum an der Methodik Interesse haben. Und diese Zusammenarbeit wollen wir gern verstärken. Deshalb haben wir AI for Media aufgebaut. Das ist ein Netzwerk, das sowohl für Wissenschaftlerinnen als auch für Journalistinnen gedacht ist. Jeweils mit so einem bisschen anderen Fokus. Das heißt, wir haben da verschiedene Treffen. Zum Beispiel haben wir ein Treffen gemacht mit Wissenschaftlerinnen, das sehr stark an der Methodik ausgerichtet war. Science meets Journalism haben wir das getauft. Und jetzt organisieren wir ein Meetup, das jetzt eher interessant ist, wahrscheinlich für Journalistinnen, aber auch offen für Leute aus der Wissenschaft. Das heißt, wir versuchen, dieses sich gegenseitige Befruchten so ein bisschen zu institutionalisieren, eine Plattform und ein Treffen zu ermöglichen, wo Leute aufeinandertreffen können. Und wir haben bei dieser ersten Veranstaltung schon festgestellt, dass es einfach sehr viel gemeinsames Interesse gibt. Also zum Beispiel gibt es ein Team im Bayerischen Rundfunk, das sich mit Dialekt und Spracherkennung und Sprachmodellen beschäftigt. Und an der LMU gibt es einen Lehrstuhl von Barbara Planck, die sich genau damit beschäftigt. Und das näher zusammenzubringen und da voneinander zu profitieren, das ist unser Anliegen, weil wir finden, dass Journalismus durch Technologie sehr gut unterstützt werden kann. Und in einem Zeitraum, wo multiple Krisen im Journalismus zusammenkommen, müssen wir gucken, wie wir den Journalismus möglichst bewegungsfähig halten und Unterstützung bekommen an den Stellen, wo wir sie brauchen.
Jetzt gibt es ja ganz viele massive Sprünge in den letzten Jahren. Also die sichtbarsten sind klar, das ist die generative KI. Wie geht ihr denn damit um? Denn dahinter steckt ja nochmal eine ganz neue Komplexität und auch Intransparenz. Also sowohl was die Daten angeht, was die Regelmechanismen angeht, die ja darüber gelegt werden, um entsprechend diesen ChatGPT und Co. überhaupt erstmal verfügbar und verwertbar zu machen. Ich möchte mal einen Schritt vielleicht zurück zu der Frage eben, wie gut können wir als Gesellschaft oder auch jetzt eben als Journalistinnen denn tatsächlich diese Technologien überhaupt verstehen, überhaupt da eindringen?
Das ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig. Da triffst du einen wunden Punkt im Journalismus, den wir seit Jahren versuchen, so ein bisschen zu bearbeiten. Wir sind ganz oft nicht auf Augenhöhe mit den Unternehmen, die diese Technologien anwenden oder mit Regierungen, weil wir technisch über Jahre hinweg nicht so sehr in unser Wissen investiert haben als Journalistinnen und weil wir auch nicht die Mittel und die Ressourcen zur Verfügung haben, die ein Facebook oder ein Meta zur Verfügung hat oder you name it, egal welches technisches Unternehmen wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel mehr Faktor 100, ich weiß es nicht, ich erfinde etwas, mehr in Technologie investiert haben als ein Medienunternehmen. Nichtsdestotrotz haben wir diese Wächterfunktion und diese Säule, die wir in der Demokratie sind, nämlich Mächtigen auf die Finger zu schauen, was sie tun. Und Algorithmen, das wisst ihr, das ist etwas, was unseren Alltag mittlerweile extrem durchdringt. Das heißt, das ist eigentlich etwas, was wir im Werkzeugkasten haben müssten. Dinge und Methoden und Werkzeuge, um Algorithmen zu untersuchen, um überhaupt diese Wächterfunktion aufrechtzuerhalten. Das heißt, da ist ein Ungleichgewicht entstanden über die letzten 10 Jahre mindestens, was wir als Bayerischer Rundfunk natürlich so nicht auffangen können. Wir haben versucht, dagegen zu halten, indem wir dieses interdisziplinäre Team, diese Teams aufgebaut haben. Wir versuchen auch, das, was wir tun, zu öffnen für andere Medienunternehmen. Wir sind nämlich ein öffentlich-rechtliches Unternehmen, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wir sind beitragsfinanziert und wir verstehen unsere Arbeit so, dass wir sie möglichst zugänglich machen. Das heißt, wir haben ein White Paper veröffentlicht vor kurzem auf Deutsch und auf Englisch, wo wir unsere Recherchemethodiken offenlegen, wo wir auch zeigen, wie man als einzelne Journalistin ohne ein riesen Tech-Team im Hintergrund trotzdem zu diesen Themen recherchieren kann. Und diese Offenheit ist uns extrem wichtig und im Prinzip dieser Open-Source-Gedanke, dass wir das, was wir erarbeiten, anderen zur Verfügung stellen. Wir versuchen mit Newsrooms auf der ganzen Welt zu kooperieren, wenn wir eine Recherche veröffentlichen, natürlich ausgewählt je nach Thema. Das heißt, wir versuchen einerseits diese, ja, auf Englisch immer diese Data Literacy oder AI Literacy, dieses Verständnis zu KI oder zu Technologie bei unseren Hörerinnen herzustellen und wir versuchen auch andere Newsrooms zu ermöglichen, in diese Berichterstattung mit einzusteigen. Das ist das, was wir tun können. Wir versuchen auch über diesen Netzwerkgedanken unser Wissen nach außen zu tragen und das Wissen in den Journalismus reinzuholen, das wir gerade brauchen. Das ist so unser Bestreben.
Ja, das Netzwerk ist natürlich eine tolle Möglichkeit, um eben auch Wissen zu teilen. Jetzt warst du ja vor inzwischen fast 5 Jahren in den USA, in Harvard. Der Blick des Journalismus in Deutschland und der Blick in den USA zum Beispiel, unterscheiden die sich? Und wie würdest du denn vermuten gehen, Kolleginnen und Kollegen in den USA und in Deutschland unterschiedlich an dieses Thema ran?
Also ich glaube, bei den investigativen Journalistinnen gibt es einfach ein sehr, sehr starkes Bewusstsein dafür, was mit der Technologie alles schiefgehen kann. Da muss man eher immer darauf achten, dass man den konstruktiven Blick auch mitbringt. Also im Sinne von, wir haben gesehen, da funktioniert es nicht gut, aber wenn man diese Technologie nochmal anders anwenden würde, könnte es in diesem und jenem Bereich schon sinnvoll sein. Also wir sind als investigative Journalistinnen aufs Problem fokussiert. Und das ist in vielen Bereichen auch extrem gut, weil du musst ja den Finger in die Wunde legen können. Und das sehe ich auch international so. Zum Beispiel The Markup, das ist ein investigativer Newsroom in den USA, die sich nur auf Technologieberichterstattung fokussieren. Oder ProPublica, die einfach auch einen sehr, sehr starken Tech-Reporting-Fokus mitbringen. Auch die berichten extrem kritisch über Plattformen und sind teilweise auch noch viel kritischer unterwegs als wir, was Datenschutz und dergleichen angeht. Das heißt, ja, also es gibt diese deutsche Einstellung zu Datenschutz, die man in den USA zumindest im Unternehmensbereich so nicht mitbringt. Da ist der Unterschied. Also in dem Moment, in dem man als Unternehmen KI benutzt, gibt es in den USA wahrscheinlich sehr viel geringere Hürden als in Europa. Aber im investigativen Bereich sind wir da alle sehr, sehr kritisch eingestellt, würde ich sagen.
Wie geht ihr denn mit diesem Spagat um? Also nach außen fokussiert, kritisch, Finger in die Wunde, hast du gesagt. Und trotzdem nach innen ja das Bedürfnis, die Technologie auch zu nutzen. Und zwar so viel wie möglich, effizient zu sein. Also ihr habt ja da dieselben Bedürfnisse wie die Firmen auch oder andere Anwender. Seid ihr da euch intern gegenüber genauso investigativ oder habt ihr da zunächst mal ein Bedürfnis zu sagen, okay, jetzt probieren wir es einfach mal aus und gucken, wie weit wir kommen und wenn es noch nicht perfekt ist, dann können wir damit auch erstmal leben?
Also für uns sind das eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Wir gucken einerseits darauf, was funktioniert da nicht gut und das geht meistens in Richtung Investigation und andererseits versuchen wir in der Technologie Methoden zu finden, die den Journalismus unterstützen. Und ich glaube, das befruchtet sich beides gegenseitig, dass man durchaus kritisch auch auf die eigenen Bemühungen guckt, effektiver zu arbeiten. Wir haben auch von Anfang an unsere eigenen Leitlinien veröffentlicht. 2020 waren wir eins der ersten Medienunternehmen weltweit, das tatsächlich seine Leitlinien auch nach außen veröffentlicht hat. Mittlerweile haben wir gerade auch interne Leitlinien für uns geschrieben, die im Moment verabschiedet werden, die den Leuten dabei helfen sollen zu unterscheiden, was sollte man mit generativer KI tun und wo muss man aufpassen, weil da noch mal ganz andere Implikationen dazukommen. Das heißt, wir versuchen uns selbst schon Leitlinien zu geben. Wir sind auch gerade dabei, ein KI-Board zu etablieren, die diese ethischen Fragen betrachten, interdisziplinär. Das ist für uns extrem wichtig. Und gleichzeitig müssen wir natürlich geschäftsfähig bleiben. Wir bekommen einen Beitrag anvertraut und den müssen wir so nutzen, dass wir möglichst guten Journalismus damit machen. Und in vielen Fällen braucht man mittlerweile dieses Wissen, wie man mit bestimmten Tools arbeitet, wie man seine Daten hält. Das sind auch große Unternehmensfragen, die da dranhängen, mit Ressourcenverschiebung, mit Teamaufbau, mit Prozessen, wie wir sie vorher angesprochen haben, machen wir das jetzt eher top-down? Brauchen wir da eher eine Bewegung von den einzelnen Abteilungen, Fachabteilungen ausgehend? Das heißt, da hängt so viel an Unternehmensentwicklung und langfristigen Entscheidungen dran, dass man ohne die Leitlinien einerseits gar nicht weiterkommt und andererseits auch so einen gewissen Explorationsgeist braucht, sonst funktioniert das nicht. Und in dieser Balance versuchen wir uns zu bewegen. Das ist aber eigentlich sehr gut, weil weder das eine noch das andere Extrem hilft uns weiter. Und ja, diese beiden Pole im Kopf zu haben und auch im Team zu haben, finde ich eigentlich sehr positiv.
Ich würde gerne hören, was sozusagen das Bedürfnis ist für Top-Down. Aber bevor du da reinspringst, nochmal kurz, was sind denn Beispiele, wo ihr im Alltag tatsächlich KI oder auch generative KI nutzt, wo du sagst, das ist jetzt so viel einfacher und großartig oder auch nicht?
Da gibt es tatsächlich ein paar sehr, sehr schöne Beispiele, wo uns Sprachmodelle gerade helfen. Zum Beispiel kamen die Kolleginnen aus dem Newsroom und haben ein neues Projekt gestartet zu einer Debatte auf der Seite, das heißt das Argument. Und das soll dazu helfen, Leute in die Debatte einzubeziehen, die auf unserer Seite kommentieren, also auf unserer Newsseite. Und wie alle Newsrooms auf der ganzen Welt haben auch wir das Problem, dass wir zu viele Kommentare bekommen und die richtigen rausfinden müssen, um wirklich eine gute, wertvolle Debatte auf der Seite zu führen. Und dafür haben wir einen Kommentarfilter geschrieben, den wir auf einem Sprachmodell basierend haben. Das hilft uns dabei, sozusagen Spezialwünsche aus dem Newsroom zu erfüllen, denn die kamen zu uns und haben gesagt, wir wollen gerne entdecken, wenn uns Leute direkt ansprechen, wenn wir eine Frage gestellt bekommen oder wenn ein Thema nochmal aufgegriffen wird. Und gerade Letzteres ist ja extrem schwierig, off the shelf zu bekommen. Ich hätte gerne einen Filter, der erkennt, wenn ein Thema nochmal aufgegriffen wird. Und für sowas kann man tatsächlich Sprachmodelle benutzen. Da haben wir ein Modell feingetuned mit den Kommentaren aus unserem Chat beziehungsweise von unserer Webseite. Und jetzt haben wir ein laufendes System, das den Newsroom einen Alert schickt, sobald ein Kommentar da ist, der diesen Kriterien entspricht. Und die Community-Managerinnen können dann direkt auf diesen Link klicken und landen dann bei dem Kommentar. Und das hilft ihnen dabei, diese Debatte möglichst zeitnah zu führen. Also das ist was, wo wir das benutzen. Oder wir benutzen es für die investigative Recherche zum Durchsuchen von großen Datenmengen oder für die Übersetzung von großen Datenmengen. Zum Beispiel bei den Xinjiang Police Files, das war eine internationale Recherche zur Situation der Uiguren in China. Da hatten wir einfach sehr, sehr viele Excel-Files auf Mandarin und die haben wir mit einem Sprachmodell ins Englische übertragen. Damit konnten Reporterinnen darin suchen und die einzelnen Files, wo interessante Leads drin waren, also interessante Hinweise, die haben wir nochmal Übersetzerinnen vorgelegt, sodass wir auch sicher sein konnten, dass der Inhalt stimmt. Aber solche Dinge beim Durchsuchen von Datenmengen, beim Übersetzen von Datenmengen, da hilft uns das durchaus enorm weiter. Was man so ein bisschen unterscheiden muss, ist, dieser ganze Hype um generative KI-Plattformen, die da sind, wie zum Beispiel gerade ist Sora rausgekommen, gerade auch als ChatGPT rausgekommen ist, das ist schon interessant und das hilft uns auch weiter. Aber häufig sind das nicht unbedingt die Use Cases, die man eins zu eins in ein Medienunternehmen reinholen kann, weil wir immer noch das Problem der Halluzination haben. Da muss man dann verifizieren. Das heißt, das dauert häufig länger, als wenn man den Artikel selbst schreibt. Also diese ganzen, ich würde sagen, euphorisierenden Kommentare darüber, inwieweit es den Journalismus entweder abschafft oder ihm hilft, da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ja, da gibt es großartige Technologie, die kann man auch einsetzen, aber das macht extrem viel Arbeit und braucht viel Fachwissen, um zu erkennen, wo man es gut einsetzen kann, sodass man wirklich in den Workflows eine Erleichterung hat. Und dafür braucht es interdisziplinäre Teams im Journalismus. Da machen wir immer Werbung dafür.
Übrigens auch in der Wirtschaft. Das kann ich so eins zu eins wiedergeben. Also es ist sehr einfach, ein Chatbot als Proof of Concept irgendwie hinzustellen. Das ist auch nett. Aber man braucht eigentlich eine neue Organisation, neue Prozesse, um das wirklich anzuwenden, um es zu industrialisieren, um eine Qualitätskontrolle zu haben. Ich möchte mal ganz kurz zurück zu eurem großen Projekt, das ihr ja gemeinsam mit anderen gemacht habt, wo es eben um die Uiguren ging in China und das Thema Zwangsarbeit. Ich hatte auf der Biennale in Venedig da eine fantastische Installation gesehen, wo man genau da eintauchen konnte. Und das hat mich sehr mitgenommen und sehr interessiert. Also ich bin da lange dabei geblieben. Die Frage, die sich mir gestellt hat, ist immer wieder das, was ihr an großartiger Arbeit macht. Wie kommt das dann zu den Rezipienten, zu den Menschen, die es hören können, sollten, wollten, müssten? Also ihr kriegt ja sehr viel Feedback auch über eure Kanäle, wer sich das anschaut, wer darauf reagiert. Was habt ihr denn darüber gelernt, was funktioniert denn? Und wo sind auch die Hemmschwellen und die Hindernisse, um tatsächlich dann die Ergebnisse, die Botschaften auch entsprechend abzusetzen?
Oh, das ist ein Riesenthema. Da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Ich glaube, die ARD hat ein fantastisches Netzwerk. Und wir haben da in letzter Zeit auch viel experimentiert. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, was Funk so auf die Beine gestellt hat die letzten Jahre. Das ist ein dezentrales Verteilernetzwerk auf allen möglichen Plattformen, die gut funktionieren, die erstmal ohne Branding stattgefunden haben, dann mit Branding, dann hat man Funk langsam in Verbindung zur ARD gebracht und mittlerweile ist das eines der Verteilmechanismen, das uns dabei hilft, unseren Content an jüngere Zielgruppen zu verteilen. Das ist ein Verteilnetzwerk, das sehr, sehr gut funktioniert, zusätzlich zu unseren eigenen Plattformen und auch verbunden mit unseren eigenen Plattformen. Dann hat im Prinzip die letzten Jahre eine Tekisierung stattgefunden, so nenne ich das immer. Das heißt, wir haben sehr viel Aufwand in die Mediathek, das ist die Videoplattform der ARD, und in die Audiothek gesteckt, was im Prinzip so funktioniert wie jedes Podcast-Verteilcenter, jeder Videoverteilmechanismus, und das ebenso professionell aussieht, verbunden mit Qualitätsjournalismus. Das heißt, die Verteilmechanismen, die funktionieren im Prinzip sehr gut. Wie alle öffentlich-rechtlichen Sender haben wir auch das Problem, dass wir nicht alle Leute erreichen und dass wir uns überlegen müssen, wie wir diese fragmentierten Interessen, die im Netz sich immer weiter fragmentieren, bedienen. Das heißt, dieses One-for-All-Produkt, das es früher gab, das ist längst tot und wir müssen uns immer, immer wieder neu überlegen, wie wir unsere Userinnen erreichen wollen. Deshalb haben wir auch vor 2 Jahren ein Framework geschrieben, das heißt Data-Driven Publishing. Das kann man im Internet auch immer noch nachlesen. Das beschreibt, wie wir Daten und KI-Automatisierung benutzen wollen, um Userbedürfnisse besser zu befriedigen und besser zu treffen. Da sind wir mittendrin. Also da haben wir als Team gerade erfolgreich festgestellt, ja, wir können Content so produzieren, dass wir regionalisierte Interessen besser treffen können. Und wir können zum Beispiel Versionen von Artikeln erstellen oder von Content erstellen, sodass man idealerweise von der Version erreicht wird, die man gerne lesen möchte. Zum Beispiel lang oder kurz oder eher Audio oder Video. Woran wir noch arbeiten müssen, sind die Verteilmechanismen. Also da sind private Plattformen häufig vor den öffentlich-rechtlichen, was Personalisierung angeht, auch weil da ohne Probleme alle Daten genommen werden, die an Userdaten vorhanden sind. Da sind wir immer ein bisschen zu Recht zögerlicher. Das heißt, da müssen wir uns überlegen, welche Daten wollen wir für welches Ziel benutzen, dass wir uns an unsere eigenen Leitlinien halten, dass wir datensparsam vorgehen, das ist auch extrem wichtig. Das heißt, diese Balance zu finden zwischen, wir benutzen nur die Daten, die wir auch wirklich benutzen wollen und dürfen, und wir erreichen Userinnen so, dass es für sie passgenau ist, da gibt es einfach eine Balance, die wir zu beachten haben. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt meine zweigeteilte Antwort. Wir haben Plattformen, die gut funktionieren, aber sie funktionieren nie gut genug, weil wir einfach nicht alle Leute erwischen.
Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal angeteasert, dass du sagtest, ihr braucht auch jetzt eigentlich an dem Punkt Hilfe von oben, top-down, Veränderung der Organisation. Betrifft das auch diese Verteilmechanismen oder vor allem intern die Datenarbeit? Was fehlt dir da? Was ist da in Bewegung? Was stellst du dir da vor?
Also im Prinzip betrifft das die ganze Arbeit, die wir leisten, weil wir die letzten Jahre sehr, sehr gut in unserem journalistischen Silo verbracht haben. Wir haben auch sehr gut aus unserem journalistischen Silo rausgearbeitet mit vielen anderen Teams im BR, die auch in anderen Bereichen sind. Wir hatten von Anfang an eine interdisziplinäre Gruppe aus der Technik, aus der Redaktion, aus dem juristischen Bereich, die zusammengearbeitet hat. Das ist jetzt das KI-Board, das heißt, das überführen wir gerade so in diese Policy-Making-Rolle. Das heißt, wir hatten intern diesen interdisziplinären Austausch und auch die Möglichkeit, uns nicht hierarchisch zu priorisieren zusammen. Und das lief meistens so, dass wir gesagt haben, hey, wir machen jetzt einen Prototypen für ein personalisiertes Newsbriefing. Liebes Archiv, dafür brauchen wir euch, weil wir würden das gerne mal ausprobieren. Könnt ihr uns da helfen? Und dann haben die gesagt, ach, finden wir spannend, sind wir dabei. Und das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt total gut. Und ab einem gewissen Punkt gerät man an größere Systeme, also technische Systeme, die verändert werden müssten. Man braucht Schnittstellen, die hunderttausende Euro kosten. Man bräuchte im Prinzip eine neue Teamstruktur, die man nicht einfach herstellen kann. Das heißt, diese Bottom-up-Prozesse, die geraten irgendwann an so eine Art Glasdecke. Und das ist in allen Bereichen der Fall. Das ist nur nicht in den Bereichen der Fall, wo wir komplett eigenständig als drei Teams arbeiten können. Die Recherchen können wir ohne Probleme komplett alleine lösen. Solche Projekte wie zum Beispiel unser Corona-Newsletter während der Pandemie, den haben wir sehr, sehr schnell selbst auf die Beine gestellt. Das heißt, es gibt Projekte, die gekapselt gut funktionieren und das kann man einfach sehr, sehr schnell als Beiboot erledigen. In dem Moment, in dem man ans System gerät, sei es technischer Art, sei es kultureller Art, sei es Unternehmensentwicklung, braucht man Entscheidungen aus dem Management. Und deshalb haben wir über die Jahre hinweg eigentlich ein drittes Produkt erarbeitet und das ist Strategie. Das heißt, wir haben aus dem, was wir lernen, Erkenntnisse extrahiert und möglichst zugänglich gemacht fürs Management und arbeiten sehr, sehr eng mit dem Management zusammen, um diese Unternehmensentwicklung auf die nächste Stufe zu heben. Und ich glaube, da sind wir gerade an so einer Schwelle, wo wir uns überlegen müssen, wie man KI tatsächlich komplett oder in manchen Bereichen in das Unternehmen bringt.
Das erinnert mich sehr an Uni-Kontexte und Christoph, ich sehe, du holst gerade tief Luft. Over to you.
Da triggerst du natürlich alles an, was ich auch in meiner beruflichen Welt so erlebe. Also dieses Thema eben auch, dass eine Organisation eben dafür gebaut wurde, für Dinge in der Vergangenheit, die in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben. Und jetzt natürlich versucht herauszufinden, ob das noch anwendbar ist für das Neue. Und das würde mich schon mal interessieren. Also ich habe ja auch mal euer Team angeschaut auf der Webseite, kann man sehen, wer alles in diesem Lab mitarbeitet. Das ist ja durchaus auch ein Generationsthema. Ist das so oder geht das, dieses Interesse und diese Offenheit so quer durch die Belegschaft?
Ja, würde ich sagen. Also ich würde das gar nicht an Generationen festmachen. Also ich glaube, das geht quer durch die Belegschaft. Es gibt eine große Begeisterung für das Thema. Das merken wir auch mit internen Fortbildungsformaten, die wir auch fahren als Lab für den Bayerischen Rundfunk. Das lässt sich eigentlich nicht an Alter, Demografie und dergleichen festmachen.
Das ist großartig. Ich denke immer wieder, dass bei viel zu vielen Organisationen viel zu wenig Lust drauf ist, voneinander zu lernen. Also die Jungen von den Alten und die Alten von den Jungen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das richtig angreift, dass das bei diesem Thema eigentlich total gut funktionieren könnte. Ja.
Absolut, weil da ist man ja nie fertig. Also man, selbst wenn man Methodenwissen mitbringt wie wir, dann haben wir kein Domänenwissen. Ich glaube, da greifen so viele verschiedene Dinge ineinander und deshalb benutzen wir KI auch als Vektor für Digitalisierung im Unternehmen. Wir haben festgestellt, dass man anhand von Projekten größere Probleme mitlösen kann. Also ein Beispiel ist unser BR-Regional-Update, das ich vorher schon erwähnt habe, dieser Prototyp für personalisiertes Audiohören. Da geht es einerseits um das Produkt. Das heißt, wir nehmen unseren linearen Bayern 1 Radiostream, den wir versenden, das sind die Regionalnachrichten. Dafür benutzen wir einen Algorithmus, damit wir das zerteilen in die einzelnen Newsbits, also in die einzelnen Nachrichten. Wir benutzen einen anderen Algorithmus, um das dann zu vertaggen, das heißt, die Information drauf zu kleben, wo hat diese Nachricht stattgefunden und so storen wir das in der Cloud. Und im Prinzip ist das die Versicherung, dass wir down the road personalisieren können, wie wir wollen. Und das ist ein großartiges Produkt. Da haben wir sehr gutes Nutzerfeedback drauf bekommen. Aber gleichzeitig ist es der Aufbau einer neuen Metadateninfrastruktur und auch der Aufbau neuer Workflows. Das sind hybride Workflows in den Redaktionen, wie man auf die Dauer immer mehr unterstützt wird dabei, von einem Algorithmus diese Metadaten einzugeben. Und genau solche Projekte versuchen wir uns rauszugreifen, sodass wir nicht nur eine konkrete Herausforderung, sondern auch eine dahinterliegende Herausforderung damit lösen können und damit auch Digitalisierung in Workflows und in Systeme reinzubringen. Das finden wir extrem spannend. Ich glaube, das ist auch sehr übertragbar auf andere Industrien. Das habe ich mir auch ein bisschen abgeschaut aus meinem Studium in Harvard. Das lässt man tatsächlich, kann man das in allen Industrien so anwenden. Aber auch da ist es so, dass man irgendwann an einen Punkt gerät, wo man eine Unternehmensentscheidung treffen muss. Also wollen wir zum Beispiel auf diese Art und Weise personalisieren? als Bayerischer Rundfunk? Wollen wir diese Art von Metadateninfrastruktur im großen Stil so aufbauen? Überlegen wir uns mehr Produkte, die so funktionieren, damit man das skalieren kann? Da hängen einfach sehr, sehr große Entscheidungen dran und die muss man dann irgendwann treffen.
Ja, und dann sind wir an der Frage der Architektur. Also warum tun wir das und wie ist eigentlich das Geschäftsmodell eigentlich mit dem technologischen Modell dahinter verknüpft und welche Enabler, welche Befähigerprozesse und Infrastrukturthemen muss ich dann aufbauen, damit das Ganze skalieren kann, funktionieren kann? Ja, das ist, glaube ich, überall der Wechsel eben von den klassischen Silos, die sich immer weiter digitalisiert haben, zu irgendetwas, was jetzt übergreifend und horizontaler funktioniert und besser vernetzt ist.
Das differenziert sich gerade aus. Also ich glaube, da sind wir auch noch überhaupt nicht am Ende, sondern ganz, ganz am Anfang. Es gibt jetzt diesen berühmten Prompt-Engineer, der gesucht wird. Der wird sehr, sehr häufig genannt. Aber ich glaube, das ist nur eine von möglichen Veränderungen. Ich glaube, vieles spielt sich gerade in den Jobs selbst ab. Also dass man feststellt, dass man in manchen Bereichen anders arbeitet, mit Tools arbeitet oder dass sich in die Tools, die wir benutzen, bestimmte Funktionen einschleichen, die da vorher noch nicht waren. Und ich glaube, wir werden in den nächsten 3 Jahren ungefähr erleben, wo uns das effektiver macht. Es gibt ja Schätzungen, das ist immer so ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber dass es pro Person irgendwas zwischen 10% und 25% sind, wo wir effektiver arbeiten können. Ich halte 25% für sehr, sehr optimistisch. Ich glaube, es ist eher ein bisschen niedriger, aber trotzdem ist es so, dass wir in vielen Bereichen effektiver sind. Und gleichzeitig entstehen neue Aufgaben, die wir vorher nicht hatten. Und das wird automatisch zu einer Verlagerung führen. Wie wir diese Rollen benennen, da können wir jetzt sehr kreativ sein. Da haben wir auch viel Erfahrung im AI-Lab, wie wir diese neuen Rollen formen und wie wir die benennen. Aber ich glaube, das ist alles zweitrangig. Ich glaube, viel wichtiger ist es, dass man die Leute in einem Unternehmen gut mitnimmt, dass man die Möglichkeit gibt, sich selbst weiterzubilden. Ich glaube, da funktioniert sehr viel selbstverantwortlich, weil man sich selbst am besten auskennt in seinen eigenen Workflows und eigentlich auch am meisten merkt, wo man bestimmte Tools benutzen kann. Trotzdem sollte man diese Form der Weiterbildung anbieten. Man sollte die Möglichkeit bieten, im Tagesgeschäft einen bestimmten Zeitraum sich zu nehmen, um sich weiterzubilden. Das ist natürlich alles nicht einfach in einer Branche wie dem Journalismus, wo die Leute einfach immer Stress haben. Das muss man auch dazu sagen. Die arbeiten alle am Anschlag. Und dann ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, so, jetzt nimm dir doch mal bitte einen halben Tag und guck dir mal dieses neue Tool an. Weil die meisten machen das auch abends und am Wochenende, muss man sagen. Also das ist die Realität. Ich glaube, da kommt man auch nicht ganz drum rum, dass man das in Eigenverantwortung macht. Aber ich glaube, es setzt sich auch immer mehr in der Branche durch, dass man diesen Freiraum bieten muss, damit man weiterkommt als Medienunternehmen. Und weiterkommen wir nur alle gemeinsam. Das hilft bedingt und in manchen Fällen fantastisch, ein interdisziplinäres Team hinzusetzen. Aber die breite Veränderung, die erreicht man nur mit allen zusammen.
Wunderbares Schlusswort.
Noch eine Frage, liebe Uli. Also du strahlst ja wirklich hier eine Begeisterung für dein Themengebiet aus. Was muss man denn mitbringen, um bei euch im Team willkommen zu sein?
Ach, ich glaube, große Neugier und die Fähigkeit, sich in andere Bereiche einzuarbeiten und einzudenken. Ich glaube nicht daran, dass man immer den voll programmierenden Machine Learning-Journalisten sucht, sondern ich glaube daran, dass man mit einer bestimmten Spezialisierung kommt und einem Interesse oder ein angefangenes Lernen in einem anderen Bereich. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir den großen Vorteil haben, dass wir mit diesen 3 Teams einfach eine perfekte Umgebung haben, um in andere Bereiche reinzugucken. Also eine bestimmte geteilte Sprache, eine Teamkultur, die einem dabei hilft, in andere Bereiche einzutauchen, die richtigen Fragen zu stellen, dass keine Frage dumm ist, sondern dass man sich tatsächlich interessiert für andere Bereiche, dass man offen ist für andere Perspektiven. Das ist einfach extrem wichtig und das wurde, glaube ich, ja, lange vernachlässigt in anderen Bereichen. Ich halte das für grundlegend wichtig, dass man diese Umwelt schafft, um solche Teams aufzubauen. Und diese Umwelt, die haben wir geschaffen. Das heißt, Leute, die aus einem anderen Bereich kommen, die nicht aus dem Journalismus kommen und genauso Leute, die aus dem Journalismus kommen und in andere Bereiche reingucken wollen, die haben da einen guten Boden, um sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das muss man mitbringen, dass man ein Skillset aufs andere überträgt.
Toll. Wir haben ja gerade die Diskussion gehabt um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, die früheren GEZ-Gebühren. Ich glaube, Sie sind gut investiert, die 61 Cent, die wir nach 4 Jahren hier oben drauf werfen. Großartig, dass es euch gibt. Danke für die Arbeit und alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch von meiner Seite.